In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 5. Juni 2025 durch Konrad. Verwaltungsgericht Stuttgart, Werner Siebler verliert Auskunftsklage gegen den Verfassungsschutz. Hungerstreiks, Gewalt und Selbstverletzung. Kundgebung gegen Abschiebehaft in Basel. Werner Siebler blitzt beim Verfassungsschutz ab. Im Vorfeld über die Klage von Werner Siebler, der vom Verfassungsschutz Auskunft über seine jahrzehntelange Überwachung bekommen wollte, berichtete Radio Dreieckland häufiger. Siebler war als Postangestellter 1984 vom Berufsverbot betroffen, weil er Mitglied der DKP war. 2021 wollte er wissen, was der Verfassungsschutz über ihn gespeichert hat und ob er weiter beobachtet werde. Nach einer pauschalen Ablehnung erreichte Siebler mit Hilfe seines Anwaltes Udo Kraus damals, dass ihm 37 Einträge aus den Jahren 1999 bis 2017 mitgeteilt wurden. Alles unspektakuläre politische Tätigkeiten, wie das Siebler bei den Kommunalwahlen auf Platz 13 der linken Liste Freiburg kandidiert habe. Seine Kritik an den Berufsverboten wurde zwar akribisch vermerkt, doch nichts zu seinem eigenen Berufsverbot. Nun scheiterte Siebler und sein Anwalt Udo Kraus am 28. Mai am Verwaltungsgericht Stuttgart mit dem Begehren, Auskunft auch über die jahrzehntelange Überwachung vor 1999 zu bekommen. Diese Überwachung, das zumindest brachte der Prozess zum Vorschein, begann bereits 1972.
Herzlich willkommen, Werner.
Hallo.
Ihr wart ja am 28. Mai in Stuttgart, wo du geklagt hast wegen Herausgabe der Verfassungsschutz-Akteneinträge zu deiner Person, zusammen mit deinem Anwalt Udo Kraus. Kannst du vielleicht einfach auch so mal ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, wobei ich schon finde, da gehört schon die Vorgeschichte dazu, weil ich habe ja 2021 erstmal angefragt, ich will meine Einträge im Verfassungsschutz sehen und vor alle Dinge die Frage, werde ich denn immer noch überwacht? Und da kam dann die Antwort, dass diese Information muss man mir gar nicht geben, weil dafür braucht man ein besonderes Interesse. Und dann hat mein Anwalt Udo Kaus, auch hier aus Freiburg, der auch schon den Michel Moos vertreten hat, in derselben Frage den Antrag formuliert und hat begründet, warum ich als ehemaliger Berufsverbote-Betroffener ein besonderes Interesse habe und dann deswegen die Auskünfte durchaus berechtigt wäre zu kriegen. Auch nach der herrschenden Rechtsauffassung. Das war dann ein längerer Streit hin und her und dann hat mir tatsächlich der Verfassungsschutz 37 Erkenntnisse zugeleitet. Ich glaube, 22 war es. Diese 37 Erkenntnisse waren alle Pipifax-Erkenntnisse, wobei Pipifax-Erkenntnisse leicht dahergesagt. Also die Spitze des Vorwurfs war ja die Teilnahme an der Demonstration gegen die NPD in Freiburg 2006 und andere Vorwürfe waren Kandidatur auf der linken Liste und irgendwelche Artikel in verschiedenen Zeitungen, also relativ dünn, aber mit der Zusatzaussage versehen, das waren alles Erkenntnisse von 1999 bis 2017 und man hätte aber Erkenntnisse, dass ich seit 1973 zur linksextremen Szene gehören würde. Mehr wäre man nicht bereit zu sagen. Und dann gab es mehrere Schriftwechsel zwischen dem Anwalt und dem Verfassungsschutz, bis wir dann Klage eingereicht haben vor dem Verwaltungsgericht. Und auch das Verwaltungsgericht hat dann mehrfach Schriftwechsel gehabt mit dem Verfassungsschutz, bis es dann zur Verhandlung am 28. Mai in Stuttgart kam.
Und wie lief diese Verhandlung ab?
Ja, diese Verhandlung war schon spannend, weil die Kammer vom Verwaltungsgericht bestand ja aus 5 Personen, davon der vorsitzende Richter, der Professor Dr. Bergmann, der die Verhandlung auch schon mal eingeleitet hat mit dem ganzen Hintergrund, den er ja sieht, weil er schon, so hat er es zumindest dargestellt, als Berichterstatter teilgenommen hat am ersten NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe, damals beim Bundesverfassungsgericht. Und deswegen wäre natürlich spannend, was ist Verfassungsschutz und was ist nicht Verfassungsschutz und was darf der Verfassungsschutz und was darf er nicht. Und dann war im Prinzip nach dieser Einführung die Frage, was wollen wir denn? Da Udo Gauss hat dann nochmal formuliert, warum wir erstens die Auskünfte auch wollen, was war vor 1999 und was gibt es da für Erkenntnisse? Und was gab es nach 2014? Und die Frage, werde ich immer noch beobachtet? Und die Vertreterin des Verfassungsschutzes, die Frau Schmitz, die hat einfach formuliert, sie lehnt alle Anträge ab, hat allerdings noch einen Beisatz formuliert, sie könne sich schon auch vorstellen, dass man mir auch noch mehr gibt als diese 37 Erkenntnisse. Allerdings bestehe ja das Problem des Quellenschutzes. Also alles, was man mir gibt, muss daraufhin überprüft werden, ob ich daraus ersehe, könnte, von wem die Spitzelberichte stammen, weil wenn man das sehen könnte, wäre die Leute ja ihres Lebens nicht mehr sicher und deswegen würde alles dahin überprüft werden. Und dann hat die Verhandlung fast 2 oder über 2 Stunden gedauert, hin und her. Also spannend war schon die Problematik, dass die Frau Schmitz auch nochmal ausgeführt hat, dass vor 1999 im Prinzip alles gesammelt wurde beim Verfassungsschutz in Papierform und dann einfach abgelegt im Keller. In einem riesigen Bereich, alles unter dem Stichwort Linksextremismus. Und wenn man denn nun raussuchen müsste, was den Fall Werner Siebler betrifft, wäre man monatelang damit beschäftigt. Auch viel Personal wäre dafür nötig, das alles rauszusuchen. Und das wäre doch ein erheblicher Aufwand. Der Richter hat dann das Problem gesehen, dass er dann entweder 5 LKW voll Daten über mich kriegt oder 7 LKW voll oder 10 LKW voll. Auf jeden Fall war klar, dass das alles ein riesiger Aufwand wäre. Und letztendlich, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, hat das Gericht dann wohl entschieden, das ist uns zu viel Arbeit. Wobei wir gespannt sind auf die schriftliche Urteilsbegründung, weil die kommt ja jetzt erst irgendwann die nächsten Wochen.
Nun gab es ja diese Berufsverbotsverfahren bekanntermaßen gegen Tausende von Menschen, zu denen der Verfassungsschutz ja Daten gehabt haben muss, auch sicher zu welchen, wo sie dann kein Verfahren hatten. Die müssen doch ein System gehabt haben, wie sie zu einer Person die Daten finden können. Sonst hätten ja vielleicht Tausende von Leuten da schon in den 70er und 80er Jahren in den Keller wühlen müssen, oder wie?
So ähnlich hat ja mein Anwalt, der Udo Gauss, auch argumentiert und hat gesagt, so kann das gar nicht sein, wie das die Frau Schmitz vom Verfassungsschutz darstellt, weil ja der Verfassungsschutz der Post in den 80er Jahren ja Material geliefert haben muss zu meiner Person. Und auch ich habe dann gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass die Anhörer von der Post, die ja dann die Anhörungen mit mir durchgeführt habe, immer ganz mehrere Akteordner vor sich liegen gehabt habe, von denen ich ausgehe, dass das die Erkenntnisse aus dem Verfassungsschutz waren. Jedenfalls habe die Frage, die die Anhörende dann gemacht habe, durchaus darauf schließen lassen, dass es um konkrete Erkenntnisse, also so Frage, ob ich an irgendeiner Versammlung im Haus der Jugend zum Thema Jugendarbeitslosigkeit gesprochen habe. Das war Mitte der 70er Jahre. Das kann man ja nur jemand wissen, der dann auch dabei war. Und das war die Ebene, wie es in der Anhörung abging, und davon ging ich aus und gehe wir aus. Das wurde vom Verfassungsschutz geliefert und zumindest das müsste ja noch gesammelt vorhanden sein. Aber da hätte dann die Frau vom Verfassungsschutz immer Schulterzuckend gesagt, ja, dazu kann sie nichts sagen, was ich ihr sogar glaube, weil in dem, da hätte sie noch gar nicht gelebt, als es diese Geschichte gab.
Wie lief denn überhaupt so eine Anhörung damals ab?
Naja, die Anhörungen damals liefen schon so ab, dass man hat eine Einladung gekriegt, dass jetzt Vorermittlungsverfahren im Rahmen eines Disziplinarverfahrens stattfinden wird.
Da wegen hatte man Zweifel, so den ersten Schreck.
Ja, wegen Zweifel an der Verfassungstreue. Und dann ist man da hingegangen mit seinem Anwalt und ich bin immer hingegangen mit dem Grundgesetz unterm Arm und habe das auch immer dann bei mir gehabt. Und die Anhörende, das waren in der Regel zwei Personen und eine Frau, die das Protokoll geführt hat. Und die habe dann gesagt, also uns liegen diese und jene Erkenntnisse vor. Jetzt nehme ich diese Geschichte mit diesem Auftritt da im Haus der Jugend zum Thema Jugendarbeitslosigkeit oder die Problematik, dass ich Referent bei der marxistischen Arbeiterbildung gewesen wäre oder dass ich da oder dort in die DDR gereist wäre und so weiter. Also das war die mitunter sehr detailreiche Frage und natürlich immer die Frage, sind Sie denn nun Mitglied der DKP und was machen Sie da? Wobei diese Frage haben wir ja immer zurückgewiesen, weil wir immer gesagt haben, diese Frage hätte im Arbeitsverhältnis nichts verloren, weil es um legale Organisationen geht und um legale Tätigkeiten, also um zum Beispiel Kandidaturen für hier den Gemeinderat. Und das wurde dann protokolliert und dann hat man monatelang nichts mehr gehört, bis dann die nächste Einladung kam und irgendwann dann kam halt die berühmte Entlassung.
Nun weiß ich ja auch aus eurem Rundschreiben, dass da auch Erkenntnisse schon von 1972 vorlagen. Was hast du denn da in recht jungem Alter getan?
Also ja, auch das hat natürlich eine Rolle gespielt letzte Woche vom Verwaltungsgericht und tatsächlich musste ich überlegen, weil das ist ja eine Zeit lang her und habe dann gesagt, wenn ich richtig, also meine Erinnerung mich nicht täuscht, wurde ich 1972 gerade zum Jugendvertreter im Postamt Freiburg gewählt, war damals noch ein sehr christlicher Mensch, also habe überhaupt nichts mit linksradikaler Szene zu tun gehabt und war eben Jugendvertreter von der Postgewerkschaft und habe die Frau Schmitz dann gefragt, ob denn der Verfassungsschutz die Deutsche Postgewerkschaft als linksradikale Organisation eingestuft hat damals. Wobei auch diese Frage hat sie freundlich weglächelt und kann dazu und wollte dazu nichts sagen. Und also tatsächlich war in der Zeit noch gar nichts. Also ich kam dann etwas später mit jungen Menschen in Kontakt, die tatsächlich auch schon in der SDJ oder im BKA und so weiter damals waren. Oder Jusos waren da auch dabei bei einer Reise von der Gewerkschaftsjugend nach Bonn, wie sie damals ja auch schon üblich waren. Da waren dann meine ersten Kontakte überhaupt zu Menschen, die jetzt, sagen wir mal vorsichtig, tatsächlich gesellschaftskritisch an viele Fragen rangingen.
Ja, wie fühlt sich das an, wenn du in deinem Leben hast du ja, ich würde mal sagen, ein großes Unrecht erfahren mit dem Berufsverbot und wenn jetzt dieses kleine bisschen von Genugtuung, dass du wenigstens du mal erfährst, was da eigentlich gelaufen ist, wenn jetzt nicht mal das gewährt ist, wie fühlt sich das an?
Also tatsächlich hat der Vorsitzende Richter auch in seinem Schlusswort gesagt, also wir sind uns hier alle einig, dass Ihnen großes Unrecht geschehen ist, was mich schon mal sehr positiv gestimmt hat. Und deswegen habe ich auch geglaubt, als ich den Gerichtssaal verlassen habe, wir werden diesen Prozess gewinnen, vielleicht nicht vollständig, weil da wird ja oft dann so 50-50-Regelungen oder sowas gemacht. Mhm. Aber dass unsere Klage vollständig abgewiesen wird, hätte ich nicht gedacht und hätte mich auch gewundert. Und Und tatsächlich fühlt man sich natürlich dann auch nochmal neu betrogen, weil das schon auch interessant ist. Also eine Richterin hat mich ja während dem Verfahren gefragt, warum ich denn jetzt gerade das wissen will. Und dann habe ich ihr schon gesagt, dass ich mich lang mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob ich überhaupt diese Frage an Verfassungsschutz stellen soll, weil das wühlt natürlich auch nochmal vieles auf und. Und jetzt habe ich auch nicht die große Hoffnung, dass ich auf diesem Weg eine Wiedergutmachung kriege für meine entstandene materielle Schäden, sondern eigentlich ging es mir darum zu wissen, erstens, habt ihr überhaupt noch Material über mich? Und zweitens, überwacht ihr mich immer noch? Und dass es nicht mal auf diese Frage eine Antwort gibt, finde ich schon sehr enttäuschend.
Denkt ihr nach Erhalt der Begründung noch an weitere juristische Schritte oder war es das dann?
Wir werden natürlich überlegen, wenn wir jetzt die Urteilsbegründung kriegen, wie wir damit umgehen. Aber also der Rechtsanwalt hat schon auch noch mal ziemlich gut argumentiert in dem Verfahren, dass es ja möglich ist, auch bestimmte Akte rauszusuchen und bestimmte Erkenntnisse auch schon mal zusammenzustellen. Und er im Übrigen auch gar nicht glaubt an 5 oder 7 oder 10 LKWs, sondern er hat dann im Verfahren den Begriff benutzt, wahrscheinlich reicht eine Schubkarre. Und das müsste doch eigentlich überschaubar sein. Und dann gibt es ja eine Regelung, dass es einen absoluten geheimen Richterausschuss gibt auf Landesebene, dem der Verfassungsschutz dann diese Akte vorlegen würde und der wiederum würde dann raussuchen, was davon darf ich kriegen und was davon darf ich nicht kriegen. Und dass das Gericht nicht mal diese Brücke gegangen ist, enttäuscht uns schon und deswegen werden wir natürlich überlegen, ob wir weitermachen oder nicht. Aber das alles kostet erstens Nerven und zweitens Geld und ich bin da noch gar nicht entschieden, wie es weitergeht. Wir werden sehen.
Um den Prozessverlauf besser nachvollziehbar zu machen, dokumentierte Radio Dreieckland die Pressemitteilung von Werner Siebler auf seinen Webseiten. Radio Dreieckland bleibt am Fall dran. Seit Monaten gibt es im Basler Ausschaffungsgefängnis Basler Gut vermehrte Proteste in Form von Hunger- und Durststreiks. Am 24. Mai gab es eine Kundgebung in Solidarität mit den Inhaftierten.
Im sogenannten Ausschaffungsgefängnis Basler Gut in Basel sind Menschen inhaftiert, die aus der Schweiz abgeschoben werden sollen. In den letzten 6 Monaten gab es vermehrte Proteste und Hungerstreiks der Inhaftierten. Auch Mitte Mai führten 13 Inhaftierte wieder einen Hungerstreik durch. Am 24. Mai gab es in Basel eine Kundgebung in Solidarität mit den Gefangenen.
Wir sind heute hier auf den Straßen, da sich in den letzten 6 Monaten 4 Hungerstreiks und ein Durststreik im Ausschaffungsgefängnis Basler Gut am Rande der Stadt in Basel stattgefunden haben.
Wir sind heute nicht nur hier, um zusammen zu sein, sondern auch, um unser Gewissen, unsere Menschlichkeit und Solidarität wachsen zu lassen. Denn während wir sprechen, wartet irgendwo ein Mensch an einem Grenzübergang. Ein Kind verbringt die Nacht in einem Zelt mit voller Angst. Eine Mutter schließt die Augen, ohne zu wissen, wohin Mensch sie morgen bringen wird. Eine Familie hofft auf eine Nachricht, die Hoffnung bringt. Flucht ist keine Wahl, sie ist eine Notwendigkeit. Nie Mensch verlässt ohne Grund die Heimat, das Haus, das Land, die Liebsten. Menschen, die vor Krieg, Armut oder Unterdrückung fliehen, suchen nichts anderes als ein sicheres Leben, so wie es alle tun. Wir wissen, Menschsein kennt keine Grenzen. In jedem Herzen sind dieselben Hoffnungen, dieselben Ängste, dieselbe Sehnsucht nach Liebe. Darum sind diese Menschen auch unsere Menschen und sie sind auch in unserer Verantwortung. Wir verstehen, dass Staaten sich um ihre Sicherheit sorgen und für ihre Gesellschaften Stabilität suchen. Aber im Mittelpunkt all dessen muss das menschliche Leben stehen. Eine Ordnung, die auf Gerechtigkeit, Gewissen und Solidarität basiert, ist möglich. Deshalb müssen wir sprechen. Deshalb müssen wir uns organisieren. Wir dürfen nicht schweigen. Denn wir glauben, das Leben eines Menschen ist mehr wert als ein Dokument, ein Stempel oder eine Grenzlinie. Und wir glauben, kein Kind darf in Angst aufwachsen. Kein Mensch darf wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt werden. Um unsere Hoffnung auf das Morgen zu bewahren, um selbst eine noch so kleine Stimme, eine helfende Hand, eine stützende Schulter zu sein, sagen wir, gemeinsam sind wir stark, Solidarität bedeutet Leben, Menschlichkeit kennt keine Grenzen. Vielen Dank.
Wir sind hier auf der Demo zum Ausschaffungsgefängnis Bessler Gut. Du hast gerade über die Rolle von Beat Janz gesprochen.
Genau, für euch in Deutschland. Beat Janz ist ein Bundesrat. Er kommt hier aus Basel, aus diesem Quartier. Wir sind gerade an der Straße vorbeigelaufen, wo er wohnt. Er ist Sozialdemokrat in der SP und ist im Moment verantwortlich für die Ausschaffungen, für das ganze Migrationsregime und hat selbst in seiner Funktion als allererstes, als er angefangen hat, als allererstes Verschärfungen durchgezogen und durchgesetzt im Migrationsregime. Deswegen diese Parolen in diesem Moment.
Wie hat sich die Schweizer Migrationspolitik allgemein geändert in den letzten Jahren? Was gab es da für Wendepunkte?
Ihr kennt es ja auch gut von Deutschland. Es hat sich verschärft immer wieder seit 90er Jahren. Vor allem die rechtspopulistische Partei SVP konnte immer wieder Verschärfungen durchsetzen. Zeigt sich durchs Band jetzt auch insbesondere im Moment in den Ausschaffungsgefängnissen. Alle Ausschaffungsgefängnisse sind voll, sind überbelegt. Es werden sehr viele Leute verhaftet und es wird versucht, sehr viele Leute in ganz unterschiedlichen Situationen auszuschaffen. Es gibt eine ständige Verschärfung. Gesetze sind nur ein Teil davon. Auch in Zeiten, an denen sich Gesetze nicht verändern, gibt es Verschärfungen in der Praxis, in der gelebten Rechtspraxis.
Also seit wann gibt es diese Aktionen wie Hungerstreiks und Proteste im Besslergut?
Grundsätzlich gibt es Proteste gegen das Besslergut, seit es das Besslergut gibt. Es gibt jetzt eine neue Runde, würde ich einmal sagen, eine neue Phase von intensiveren Protesten gegeben seit Herbst, wo Leute in Hungerstreik getreten sind, wo es andere Widerstandsaktionen auch im Besslergut und von außen gab. Genau, das hat so im Herbst ein bisschen begonnen. Aber die Existenz dieses Gefängnisses lebt mit Widerstand, vom Bau bis zur Erweiterung bis heute. Es zieht sich durch.
Und haben die Inhaftierten schon irgendwelche Verbesserungen für sich erreichen können?
Im Kleinen ja. Ich meine, was sie wollen ist Freiheit, was sie wollen ist hier bleiben können und nicht ausgeschafft werden. Das haben sie nicht erreicht, das ist auch schwierig. Aber im Kleinen gibt es Verbesserungen, sie werden ernster genommen. Es ist klar, was sie drin sagen, bekommen Leute draußen mit. Der Druck ist gestiegen, es ist nicht mehr ganz so ein niemand weiß, was darin passiert, sondern es gibt eine gewisse Öffentlichkeit. Und man merkt, dass die Gefängnisleitung sie auch ernster nimmt.
Im Anschluss an die Kundgebung am Barfüßerplatz ziehen die gut 100 Demonstrierenden durch die Basler Innenstadt in Richtung Horburgpark. Nach einer kurzen Verschnaufpause machen sich ca. 3/4 der Demonstrierenden auf in Richtung des Gefängnisses. Dort angekommen skandieren sie und rütteln am meterhohen Außenzaun des Gefängnisses. Die Gefangenen stimmen immer wieder durch Rufe und Pfeifen in den Protest ein. Uns fällt eine Frau auf, die den Protest am Gefängniszaun aus einiger Entfernung beobachtet. Es ist die Frau eines im Besslergut Inhaftierten. Wir konnten kurz mit ihr sprechen.
Hallo, bonjour, je m'appelle Dave, je suis de Radio Dreieckland à Fribourg en Brisgau.
Hallo, ich bin Dave, ich bin von Radio Dreieckland aus Freiburg im Breisgau. Weshalb sind Sie heute hier? Besuchen Sie jemanden?
Ja, mein Mann.
Seit wann sitzt er hier im Besslergut?
Seit 2 Wochen.
Also noch relativ kurz. Weiß Ihr Mann schon, wann es eine Entscheidung zu seinem Fall geben wird?
Nein, das weiß ich nicht.
Wird es Ihnen heute möglich sein, ihn zu besuchen?
Ich denke schon.
Und wovon hängt das ab?
Jetzt, wo ihr hierher gekommen seid, um zu demonstrieren, hängt es auch ein bisschen von euch ab.
Das könnte heute für Sie zu einem Problem werden?
Vielleicht.
Es ist aber generell jeden Tag möglich, Besuche abzustatten?
Ja, jeden Tag.
Gibt es noch irgendwas anderes, was Sie sagen möchten?
Nein, ich habe es eilig.
Nach der Demo haben wir noch mit zwei Aktivisten gesprochen, die sich schon seit längerem für die Inhaftierten im Besslergut einsetzen.
Also ihr habt mit den Aktionen angefangen, wahrscheinlich als auch der Hungerstreik im Besslergut angefangen hat, also die Hungerstreiks ab November letzten Jahres. Ist das so?
Ja, wir haben ein paar Leute gekannt von früher. Manche Leute sind auch schon ausgeschafft worden und sind zurück. Gekommen. Und andere Leute kennen wir einfach so und es gab irgendwie halt so diese Verbindung. Ne? Und ja, genau, seit dann besuchen wir sie und versuchen auch halt Protest, ihren Widerstand zu unterstützen von außen, so gut es geht.
Was ist das Ziel von eurem Protest?
Dass die Knäste abgerissen werden, einfach aus Intelligenz.
Ja, also unser Protest, das Ziel ist schon, die Ausschaffungshaft zu benennen, wie brutal und wie brutal es ist.
Es geht schon um das auch zum Thema zu machen und ich habe das Gefühl, es ist einfach kein Thema für die Leute, die hier wohnen, gleich in den Knast. Es ist wie neben der Realität durch und für mich ist das ein bisschen schockierend, wie es nicht wahrgenommen wird, was da passiert.
Es fängt nur schon damit an, dass es keine Camps gibt für Leute in Basel, die deren Asylgesuch abgelehnt worden ist. Das heißt, die Leute, die abgelehnt worden sind, die schlafen in der Notschlafstelle und müssen dort aber 8 Uhr morgens raus und können erst 8 Uhr abends wieder zurückkommen. Das heißt, tagsüber sind sie auf der Straße und es gibt wenig Räume in Basel, die frei zugänglich sind, wo es keinen Konsumzwang gibt. Das heißt, die Leute sind auf der Straße. Und durch solche Politiken wird dann halt auch natürlich eine Realität so produziert von der Politik, die natürlich dann die Leute irgendwie sozusagen zwingt, sich selber sich durchzuschlagen.
Was ist euer Resümee, euer Fazit heute?
Ja, es war super stark. Es war, die Idee war, den Protest und den Widerstand in die Stadt zu tragen. Das hat super gut funktioniert, würde ich sagen. Es war eine laute Demo, eine widerständige Demo. Wir hatten direkten Kontakt mit den Inhaftierten, die erzählt haben über die letzten Ereignisse, was passiert ist im Besslergut, im Flughafengefängnis Kloten. Ja, wir haben von Selbstverletzungen gehört, die sich häufen, vor allem in Zürich. Extrem schreckliche Beschreibungen von Selbstverletzungen. Leute haben ihre Zellen auch angezündet in Zürich. Wir haben gehört von einem Ausbruchsversuch im Besslergut, von den verschiedensten Hungerstreiken im Besslergut in den letzten Wochen, von dem Durststreik. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass es extrem viel widerständiges Potenzial ist in den Gefängnissen.
Auch wenn sich die Haftbedingungen ein kleines bisschen verbessern, ihr wahres Ziel, in Freiheit in der Schweiz zu leben, bleibt für die Inhaftierten erstmal unerreichbar. Bis zu 18 Monate können Menschen in der sogenannten Administrativhaft eingesperrt werden. Meistens werden sie jedoch vorher abgeschoben. Das inhaftierte Freikommen kommt so gut wie nie vor. Vor wenigen Tagen ist ein Inhaftierter des Ausschaffungsgefängnisses in Zürich unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Auch das kein Einzelfall. Die mediale Aufmerksamkeit dafür hält sich in Grenzen. Wer die Inhaftierten unterstützen möchte, kann mit ihnen direkt in Kontakt treten über den Instagram-Account FreeMero. FREE MEROU.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 5. Juni 2025 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.